Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Die WM findet Gott sei Dank im Winter statt. Lass ihn ein paar Erstligaspiele machen. Und wenn er das halten kann und allen jetzt eine lange Nase dreht und sagt, seht ihr, ich kann doch Erste Liga, dann, das ist ein Stoßstürmer. Her damit.
Life.
Okay, zuerst. Ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So auch viele Mutti. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister.
Und damit herzlich willkommen zu Reif ist live, sozusagen mit der Mutter aller Muttertagsgrüße in der Fußballbranche. Louis van Gaal, damals 2010 in München am Marienplatz bei seiner unvergesslichen Rede. Große Emotionen waren das damals beim FC Bayern, als man Meister wurde 2010, denn man ist zurückgekommen damals. 2009 war es ja ein gewisser Felix Magath mit dem VfL Wolfsburg, der sich die Schale für ein Jahr gegriffen hatte. Es sind die Tage, die Wochen der Entscheidung. Da macht es besonders viel Spaß, über Fußball zu sprechen. Schalke hat es jetzt auch geschafft. Die Bayern sind Meister. Wir wissen aber noch nicht, wer absteigen muss neben Greuther Fürth. Wir wissen noch nicht, wer aufsteigt neben Schalke. Und auch offen ist noch, wer wird Meister in der Premier League? Wer wird Meister in Italien? Wer gewinnt die Europa League? Schafft es tatsächlich Eintracht Frankfurt? Und dann ist da natürlich auch noch das großartige Champions League-Finale Liverpool gegen Real Madrid. Beginnen tun wir erstmal damit, den Mann zu begrüßen, mit dem wir heute all das besprechen werden. Herzliche Grüße nach München. Guten Morgen, Marcel Reif.
Guten Morgen, zurück.
Herr Reif, wenn Sie Van Gaal sehen, Rathausbalkon, es wirkt wie in einer anderen Zeit, oder? Die Emotionen, die man da in den Gesichtern sieht, die Show, die der Trainer da abzieht, herrlich.
Ja, weil da waren Sie noch irgendwie berührt von dem, was da so passiert. Jetzt ist es natürlich auch Routine. Also ich kaufe Ihnen ja ab, dass Sie sich gefreut haben, Meister. Aber sowas lässt sich nicht auf Knopfdruck machen. Da musst du innerlich aus einer Wolfsburg-Schmach zurückgekommen sein. So, jetzt das 10. Mal. Ja, gut. Wetter ist gut, werden wir halt Meister.
Wir werden uns das nachher noch mal genauer anschauen, Herr Reif. Beginnen jetzt mit unserem ersten offiziellen Thema. Ich habe es gerade schon angesprochen. Schalke 04 ist wieder in der ersten Liga. Einen herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und wir gucken einmal auf die aktuelle Tabelle der zweiten Liga, Herr Reif, weil da kann man sich noch mal wunderbar ins Gedächtnis rufen. Wie sah das eigentlich vor einigen Wochen noch aus? Da war nämlich der Aufstieg weit, weit, weit entfernt. Also Schalke jetzt tatsächlich Tabellenerster mit 5 Punkten Vorsprung auf den zweiten. Nach dem 25. Spieltag, also nur 8 Spieltage her, hatte Schalke noch 6 Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Und dann kam Mike Büskens und hat das Ding gerettet. Wir wollen uns aber einmal, bevor wir das analysieren, Herr Reif, noch mal so ein bisschen in die Emotionen reinholen, ein paar Schalke-Fans anhören, was da los war, nachdem der Aufstieg perfekt gemacht worden war.
Ey, einfach geil. Wirklich. Ich habe richtig Bock auf die nächste Saison. Da wird sich direkt eine Dauerkarte geholt und ab geht's.
Das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Habe ich ja leider noch, also Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber dieses Gefühl ist einfach, kann man nicht beschreiben. Ich habe zu meinen Jungs in der Kurve eben noch gesagt, wir gewinnen das 3-2. Es ist 3-2 gekommen. Die müssen mir jetzt so viel Bier ausgeben, das können die gar nicht bezahlen.
Heute wird bis morgen gefeiert und morgen wird bis übermorgen gefeiert.
Heißt, das Geilste ist endlich, ist Schalke wieder in der ersten Liga.
Ja, das ist ziemlich Schalke, ja, 2-0 hinten und dann rocken wir alles weg. Das war doch klar. Ich wusste das von Anfang an, dass wir das Ding noch drehen.
Ich bin 4-mal gestorben, ehrlich. Hin, her, rote Karte hier, rote Karte da. Ich brauche erstmal einen Krankenwagen.
Emotionaler ging das nicht. Also, ich weiß nicht, 2-mal umsonst gefreut und dann doch noch gedreht, ist schon einfach, das ist Schalke, das ist nicht nur Liebe, das ist Leben.
Aber auf Derby, da freue ich mich sehr drauf. Das zweite Liga war total schön, alles gesehen, es war wunderschön, immer wieder gerne, aber auf die Zecken, die Schruppen war.
Malocha durch und durch, die haben es wieder geschafft, Mike Büskens, unser Bujo, einfach geil.
Herr Reif, wenn man Schalke-Fans casten würde für einen Film, ja, dann würde man sich diese wunderbaren Menschen vorstellen. Aber das ist einfach eine repräsentative Umfrage nach diesem Spiel. Schalke ist nicht nur Liebe, Schalke ist auch Leben, sagt da ja ein Junge, ja, der sicherlich noch ganz, ganz viel vor sich hat. Was macht das mit Ihnen, Herr Reif, wenn Sie den Menschen dazuhören und diese Freude spüren?
Ja, das berührt einen. Und mich macht das immer so ein bisschen auch leichte Beklemmung, weil ich mir sage, das alles bewirkt Fußball. Das alles wollt ihr vom Fußball. So viel tut ihr da rein und so viel muss dann auch zurückkommen. Und dann steigst du auch mal ab und dann wirst du Meister der Tränen. Also ich war ja oft genug auf Schalke. Ja, das ist eine eigene Welt. Das ist große Wucht. Und das sind Emotionen. Deswegen jeder, der dorthin geht, jeder Trainer, jeder Spieler muss wissen, dass auch nur ein bisschen Fußball und Dreierkette, Viererkette, hey, da musst du mehr bringen. Die Leute tragen ihr Herz praktisch ins Stadion.
Der Mann, der auf dem Platz natürlich sehr mit diesem Aufstieg in Verbindung gebracht wird, ist Simon Terodde, der unglaubliche 29 Tore in 29 Spielen erzielt hat und ja jetzt den dritten Aufstieg möglich gemacht hat für einen Verein mit Stuttgart 2017, mit Köln 2019, jetzt also dann Schalke. Und wir hören einmal, was Sportvorstand Peter Knebel in der Lage der Liga bei den Kollegen Carli Underberg und Valentina Maceri dazu gesagt hat.
Ich glaube, wenn es einen Spieler gibt, der diese Saison repräsentiert, dann ist es Simon Terodde. Und damit meine ich jetzt nicht nur seine Tore. Er ist der soziale Kitt, er ist der Zusammenhalt, er ist der anerkannte Leader in dieser Mannschaft. Das braucht man unbedingt, ne? Wenn man sieht, bei den Fahrkarten, die er gestern zu Beginn geschossen hat, wie souverän er den Elfmeter reinmacht und danach er den Ausgleich erzielt. Und wie man sieht, wie er Schalke gelebt hat, das ist unfassbar und nicht genug zu würdigen. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal gerne sagen.
Simon Terodde ist ein Mann mit einer Aufstiegsbilanz, wie sie wirklich in der Form einmalig ist. 2017 mit Stuttgart, 2019 mit Köln. Und 2022 eben jetzt mit den Schalkern. Insgesamt sind es 171 Tore in 282 Spielen. Simon Terodde, unfassbar, was er als Stürmer da geleistet hat. Und natürlich der Trainer Mike Büskens, der Mann, der nach dem 25. Spieltag übernommen hat und Schalke letztendlich dann tatsächlich zum Aufstieg geführt hat. Wir hören mal rein, wie Mike Büskens das alles erlebt hat.
Das, was wir heute hier alle erlebt haben, war unfassbar, unfassbar, dieser Support. Und der Charakter dieses Teams war sensationell. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, es war unser Traum, hochzugehen. Aber Träume kriegst du nicht per Fingerschnipp, sondern für Träume musst du liefern, musst du was leisten. Und das haben die Jungs auf herausragende Art und Weise gemacht. Und es freut mich wirklich für diese Stadt und für diesen Verein, der wirklich auch in den letzten zweieinhalb Jahren richtig gelitten hat. Ich habe es eben schon gesagt, das, was wir heute erlebt haben, darüber reden wir noch in ein, zwei Jahrzehnten. Ich wollte es nicht übernehmen. Definitiv nicht, weil jeder, der mich kennt, weiß, wie groß meine Verbundenheit ist zu diesem Club und auch zu dieser Stadt. Und sind da Dinge, die dich eigentlich nie loslassen. Du hast permanent, hast du den Club, die Mannschaft im Kopf, kannst gar nicht mehr abschalten. Das war schon nicht ganz so einfach.
Ja, Mike Büskens, der Mann, der am 25. Spieltag unmittelbar danach dann also Schalke übernommen hat. Peter Hermann wurde auch noch dazu geholt. Da dachte man schon, Mensch, ganz cleverer Schachzug, da jetzt noch jemanden zu holen, der auch total für Erfolg steht. Peter Hermann war ja derjenige, der gemeinsam mit Jupp Heynckes 2013 das Triple für die Bayern geholt hat. Und auch der hat dann in den letzten Wochen mitgeholfen, das zu schaffen, was man, glaube ich, schon als Schalke-Wunder bezeichnen kann. 7 Siege in 8 Spielen hat dieses Duo Büskens und Peter Hermann hinbekommen. Asamoah gilt auch immer wieder als einer, der da mit seinem ganzen Schalker-Herzen unglaublich viel reingelegt hat und eben am Ende dann den Aufstieg mit erreicht hat. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter auf der Trainerbank bei Schalke? Denn das war ja mit Büskens jetzt nur als Lösung gedacht bis zum Saisonende, auch wenn es natürlich ganz hervorragend geklappt hat. Sportvorstand Peter Knebel hat auch dazu was gesagt in der Lage der Liga bei Kali Underberg, Valentina Maceri und Hüb Stevens war auch zugeschaltet.
Mike hat einen unfassbaren Job gemacht. Er ist natürlich das Gesicht dieses grandiosen Saisonendspurts. Aber, und das müssen wir auch sagen, wir haben ja nicht diesen Weg nicht erst begonnen mit dem Trainerwechsel, sondern wir haben im letzten Sommer uns für den Schalker Weg entschieden. Und dazu gehörte eben nicht nur Bujo, der sich in dieser Zeit dann auch seine Jobbezeichnung als Hermann Gerland von Schalke 04 gewünscht hat. Es war ganz, ganz wichtig, ihn dort zu positionieren. Und selbstverständlich bleiben wir bei diesem Schalker Weg. Dazu gehört natürlich auch ein anderes Schalker Gesicht, nämlich Gerald Asamoah. Und die beiden bleiben selbstverständlich in diesen Funktionen erhalten. Deswegen kann ich auch sagen, Bujo Büskens wird auf der Bank sitzen, ganz, ganz klar. Aber wie Hüb gerade sagte, auch in anderer Funktion, das ist alles längst besprochen. Und es tut dem Verein gut. Und ich fand den Ausdruck von Hüb wunderbar. Als Hüter der Schalker Kultur. Und kaum einer steht so für diese Kultur wie Mike Büskens.
Ja, der Hüter der Schalker Kultur. Was für ein Ritterschlag von Hüb Stevens an der Stelle, also für Mike Büskens. Wir gehen also davon aus, dass er auf jeden Fall der Schalke Bank erhalten bleiben wird, lieber Herr Reif. Büskens in neuer Rolle, vermutlich als Co-Trainer. Die große Frage ist, wer wird jetzt Schalke Trainer? Sie haben es gerade schon angesprochen. Das ist auch eine ganz schöne Last, mit der man da umgehen muss. Zwei Namen sind gerade im Gespräch. Runjajic, der in Kaiserslautern länger war, aktuell in Stettin seit 2017 und Thomas Letsch von Vitesse Arnheim. Im ersten Moment nicht die Namen, wo man sagt, Schalke greift jetzt aber richtig an. Was ist Ihr Gefühl?
Ja, das ist jetzt so. Du bist steigst aus der zweiten Liga auf. Und nochmal, ich wiederhole mich, wer auf Schalke hingeht, muss wissen, und einige gibt es im Lande, die dort mal waren, vorübergehend. In den letzten Jahren war ja eine große Fluktuation. Das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist ein Riesending. Deswegen, ja, Peter Knebel ist super vernetzt, schon lange im Geschäft. Er wird wissen, ich kann zuletzt nichts sagen, Gunjajic, ja, der Kaiserslautern, ja, okay, aber auch nicht mehr. Irgendwas muss man da sehen. Das muss ja passen dort. Das ist ja die Trainerposition sieht nicht nur das, sondern erste Liga ist schon was anderes als zweite Liga. Und das werden sie bauen müssen. Auf nachhaltig. Und nicht um durchzumarschieren, Meister zu werden, sondern erstmal um da Fuß zu fassen in der ersten Liga. So ist das. Also das wird ein spannendes Projekt. Und man kann jedem nur eine breite Brust, breiten Rücken und gute Nerven wünschen, der dahin geht.
Ein Wort noch zu Simon Terodde abschließend, Herr Reif. Ist das ein Gedanke, ihn mit zur WM nach Katar zu nehmen, als den treffsichersten deutschen Stürmer, den wir derzeit haben? Joker-mäßig, zumindest weiß er, wo das Tor steht.
Die WM findet Gott sei Dank im Winter statt. Lass ihn ein paar Erstligaspiele machen. Und wenn er das halten kann und allen jetzt eine lange Nase dreht und sagt, seht ihr, ich kann doch erste Liga, dann, das ist ein Stoßstürmer. Her damit. Ja, wir letztes Mal bei Herr Volland mit. Das ist schon eine Idee, außer den allen Havertzens und allen den 9,5ern und 10,5ern, 10,6ern. Nimm einen mal mit, der Mittelstürmer ist, so wie wir sie früher hatten. Und Terodde ist einer. Aber nochmal langsam. Das ist jetzt Aufstieg, zweite, erste Liga. Ich würde mich freuen, wenn er es allen zeigen würde, dass er Erstliga kann.
Wir sind schon mittendrin in den anderen Themen rund um Auf- und Abstiegskampf. Denn während Schalke sich jetzt wirklich zurücklehnen und feiern kann, ne, heute bis morgen und morgen bis übermorgen, so wie wir das gerade bei den wunderbaren Fans
super, dass gehört der junge Mann, haben. Ja, der junge Mann, wie der dann überlegen musste, was kommt nach morgen in dem Zustand, verstehe ich das gut, und dann hat er übermorgen hingekriegt.
Ja, einfach großartige sehr Stimmung gut da gerade auf Schalke. Wir gucken uns jetzt mal kurz die untere Tabellenhälfte der ersten Liga an, denn da geht's ja um die große Frage, wer muss runter, wer muss in die Relegation. So, wie ist die Lage aktuell? Also Hertha, 15. hat es verpasst, am Wochenende die Entscheidung herbeizuführen. 33 Punkte. Stuttgart durch das 2:2 bei den Bayern, was sie sich wirklich verdient haben. Jetzt 3 Punkte dahinter, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Das sind die beiden Vereine natürlich, die jetzt im Fokus stehen. Und bevor ich mit Marcel Reif drüber spreche, hören wir uns einmal an, was die beiden Trainer dazu zu sagen haben. Materazzi und Magath, bitteschön.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unsere Aufgabe erledigen. Punkt. Was, wenn wir 3 Punkte holen, dann muss auch Hertha auch punkten gegen Dortmund. Und da stecken wir nicht drin. Also können nur hoffen, aber unsere Aufgabe sollten wir auf jeden Fall erledigen. Und dann gibt es auch keine Frage zu hinten schauen oder nicht.
Natürlich hatten wir auch dann ein bisschen Pech mit dem Pfostenschuss kurz vor Schluss und mit der Situation, wo Davy Selke halt den Gegenspieler schubst. Ich denke, das war ziemlich unnötig gewesen. Ich glaube, den Ball hätte er auch so bekommen und somit hat es dann für uns halt leider nur zu einer Niederlage gereicht und deswegen geht es für uns darum, jetzt ab heute uns auf die Relegation vorzubereiten. Dankeschön.
Materazzo, der Stuttgart-Trainer, und Magath, der Hertha-Trainer. Herr Reif, es hat sich schon was gedreht an diesem Wochenende. Stuttgart jetzt zu Hause gegen Köln und der Konkurrent Hertha muss nach Dortmund. Glauben Sie, die tauschen tatsächlich nochmal die Plätze jetzt am letzten Spieltag?
Ist durchaus denkbar. Für Köln, ja, aber die können noch, weiß ich nicht, Europa League auch noch, glaube ich, kriegen, irgendwas. Baumgart wird seine Mannschaft schon dazu hinkriegen, dass sie Fußball spielt. So, deswegen Stuttgart wird seinen Job machen müssen, das hat Materazzo wunderbar gesagt, und nicht gucken, was macht andere und nicht die hoffentlich die Dortmunder. Nein, erstmal mach mal dein eigenes Ding. Und die Hertha in Dortmund, wenn Dortmund sein Ding macht, ja, natürlich, das Torverhältnis ist das Entscheidende, das scheint mir zu sein. Deswegen, wenn ich, wir werden ja am Freitag wieder tippen, also ich werde müssen tippen. Ich werde es so tippen, dass die Hertha in die Relegation muss.
Und dürfen wir uns dann darauf freuen, dass es die Relegation gegen den HSV wird? So wie Felix Magath ja schon seit Wochen sagt. Als ich hier angefangen habe, war mir klar, wir spielen irgendwann die Relegation gegen den HSV.
Ich habe mir in früheren Jahren abgewöhnt, Felix Magath zu widersprechen, weil einem das selten gut bekommt. Das wäre noch mal eine Pointe. Wir hatten viele Dinge, hatten sich zu früh erledigt schon bei uns in der Bundesliga, aber das wäre die Pointe. Noch mal ein Paukenschlag und dann können wir eine Münze werfen. Da bin ich mal gespannt, wie so eine Relegation ausgeht.
Gucken wir jetzt noch mal in die zweite Liga. Wer Schalke denn begleiten darf? Auch da ist die Frage: Bringt der HSV es zu Ende? Bringt es Werder zu Ende? Zunächst wollen wir einmal Werder-Trainer Ole Werner hören. Denen reicht jetzt ein Punkt am letzten Spieltag zu Hause gegen Regensburg.
Wir haben uns diese Position erarbeitet, dass wir in diesem Rennen mit dabei sind und wir müssen eben noch einen Schritt gehen. Und das ist sicherlich wichtig, dass wir jetzt ab sofort, ab diesem Moment im Endeffekt, uns dann wieder so darauf vorbereiten, dass wir auch gegen Regensburg ein gutes Spiel machen können und eben halt auch das Ergebnis erzielen können, das uns am Ende des Tages dann dieses Ziel möglich machen würde. Und insofern ab heute Konzentration auf das, was vor uns liegt. Und Vorfreude ist sicherlich da aufs nächste Wochenende, aber vor allem auch die Konzentration auf die Arbeit, die bis dahin erfolgen muss, damit es eben halt dann auch ein gutes Wochenende für uns wird.
Ein typischer Vertreter norddeutscher Euphorie, Ole Werner. Herr Reif, falls Schalke und Werder jetzt gemeinsam den Weg in die erste Liga antreten sollten, wie verändert das den Blick auf die zweite Liga, die ja doch in dieser Saison sehr im Fokus lag in Anbetracht all der großen Namen, die da gemeinsam unterwegs waren?
Naja, die haben sich ja schwer genug getan erstmal. Also Werder, Schalke, wir haben es ja voll vorgerechnet. Der HSV, was? Der HSV ist noch mit drin in der Verlosung? Ich meine, die haben doch alles verloren wochenlang. Am Ende setzen sich dann doch diesmal die Großen durch. Die zweite Liga wird ausgeglichener wieder. Es wird nicht diese Top-Favoriten geben. Es ist wieder die Chance für andere da. Und Werder, Schalke, der HSV schon seit Jahren hätte es irgendwie hinkriegen müssen. Aber die beiden machen es vor. Wenn du absteigst, musst du gucken, dass du schnellstens wieder hochkommst, weil du dich da sonst im Treibsand verlierst. Und Bremen haben sie einen prima Job gemacht am Ende. Ole Werner, das ist, macht ja richtig Spaß, dem zuzuhören. Der reißt einen ja richtig mit, aber der weiß, was er tut. Und das haben sie in Bremen gebraucht. Und auf Schalke ein Büskens, ja, du musst dann auch bei dir bleiben irgendwie und die zweite Liga annehmen. Und das haben sie am Ende gemacht. Hat lang genug gedauert. Es war die Chance auch für andere da eine Zeit lang. St. Pauli, der ist immer noch nicht durch, und Darmstadt. Sie hatten mal richtig Vorsprung, weil da waren die anderen noch am Fremdeln, also die Schalkes und Bremens. Aber am Ende haben sie sich durchgesetzt, weil die Qualität eben da ist.
Ja, die Frage, wer wird Dritter? Ich glaube schon, dass Werder das packt, gegen Regensburg den einen Punkt zu holen. Tim Walter, der ja. HSV-Trainer, hat sich ja wirklich auch noch mal ganz, ganz hervorragend geschlagen und sieht die Chancen so.
Die Entwicklung ist ja bekannt. Und man sieht sie auch, aber nicht nur an den Ergebnissen, wie sie das große Umfeld hier vielleicht dann nur sieht. Wir sehen es an anderen Dingen, und von daher, wir wollen Spiele gewinnen, ist egal in welcher Liga. Ja, ich glaube, dass man schon sehen kann, dass die junge Mannschaft sich so entwickelt hat, dass man Widerstände, so wie Sie es ansprachen, überwinden kann. Ja, dass es immer wieder Rückschläge gibt in solchen Situationen, ist auch normal, weil du einfach auch Erfahrungen sammeln musst. Und das hatten wir auch dieses Jahr. Trotzdem haben wir jetzt heute einen Sieg errungen, und wir wollen nächste Woche den letzten Sieg schaffen und dementsprechend dann auch den nächsten Schritt in die andere Liga machen.
Dementsprechend den Schritt in die andere Liga machen. Sie haben es gesagt, Herr Reif, das wäre noch so eine Pointe. HSV gegen Hertha in der Relegation würden dann hier auch einrahmen, das Pokalfinale. Also das wären turbulente Fußballtage nochmal in der Hauptstadt, wenn es tatsächlich dazu kommt. Wir schauen jetzt nach oben in der Tabelle, und die eine vor allen Dingen spannende Frage, die da offen ist: Wer holt sich den vierten Champions League Platz? Gucken wir auch nochmal auf die Tabelle gleich der ersten Liga, um zu schauen, wie sich das da alles zurechtgeschoben hat. Also Leipzig jetzt Vierter mit 57 Punkten, vor Freiburg mit 55, Union 54, schlechtere Torverhältnis, hat da keine Chance mehr. Herr Reif, wenn man so draufschaut, hat man ein bisschen das Gefühl, es sortiert sich jetzt am Ende dann doch so, wie man es vor dem ersten Spieltag getippt hätte. Oder glauben Sie, dass Leipzig sich das in Bielefeld noch nehmen lässt am letzten Spieltag?
Nein, das war jetzt, dieses Spiel gegen Augsburg war schon wichtig. Also diese Trauerarbeit nach dem, was in Glasgow passiert war, und dieses verpasste Europa-League-Finale, das kann dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Da so in dich zusammenfallen, das hätte richtig schief gehen können. Und so haben sie es aber ziemlich eindrucksvoll runtergespielt. Das nehmen sie mit. Nein, die Qualität ist einfach da. Und wenn sie die auf den Platz bringen, gehören sie auch genau auf in die, sind sie ein Champions League Club aus der Bundesliga und nichts weniger, und das sie sagen ja auch zum Glück nichts anderes. Bei Freiburg hatte ich so den Eindruck, so jetzt auf der Zielgeraden plötzlich doch was zu verlieren gehabt, doch nochmal die Angst vor dem Gewinn, nochmal die Angst vor den und all diese großen Worte und Champions League, und dann haben sie sicher am Mittwoch mal geguckt, wie das so ist in Madrid, und dann oh nee, so, weiß ich nicht, also hör auf, im Ernst, es ruckelt sich am Ende da oben zusammen. So wie es in der zweiten Liga auch passiert ist. Die mit der Qualität bringen es dann für sie zum Glück, und für die Kleineren, die so nah dran waren, dann Pech halt. Aber ich glaube, in Freiburg wird man damit leben können, und in Leipzig jetzt dann auch, denn dann ist die Saison vernünftig zu Ende gebracht.
Christian Streich hat nach dem Spiel gegen Union vor allen Dingen lobende Worte für Union gehabt und wirklich deren Leistung in den letzten zwei Jahren noch mal ganz bewusst herausgestellt.
Also, wenn mich jemand gefragt hätte, wenn jetzt Union Berlin im Europapokal spielt im Sommer, und sie haben mich immer gefragt, kommen sie wieder in den Europapokal, hätte ich gesagt, also ich traue nicht viel zu, aber das, also wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es gemacht. Kann nur alle Hüte ziehen.
Ja, Christian Streich doch mal mit einer schnellen Lobeshymne auf Union, Herr Reif. Das ist wirklich was man nicht vergessen darf. Max Kruse, den haben sie im Januar noch verkauft. Und wir haben alle gesagt, oder viele haben gesagt, Mensch, jetzt verkaufen die hier den Europapokalplatz. Das kann man doch nicht machen in diesen romantischen Zeiten, die wir manchmal bei Union immer noch gerade verordnet sehen. Allergrößte Leistung, oder, von Union?
Schon beim Aufstieg waren sie für mich der designierte Absteiger danach wieder. Also es war der abstiegsgefährdetste Aufsteiger aller Zeiten. Dann Fürth, wie sie das hingekriegt haben, wie sie sich stabilisiert haben, wie sie sich dann auch jetzt Max Kruse, da war ja plötzlich so ein Paradigmenwechsel. Jetzt haben wir doch einen Star da drin, für den vieles geht, der auch vieles gebracht hat. Und dann geht er weg. Ja, dann putzen sie den Mund ab, ja, dann machen wir es wieder auf Union-like. Wir machen es wieder. Nein, also wirklich, Union ist faszinierend, Freiburg allerdings auch. Das sind die Clubs, die unter dem, was sich da die Großen da oben liefern, einen Job machen. Hoffentlich sehen das auch alle. Wir gucken dann immer so nach oben und dann, ja, die Conference League. Frag mal in Berlin nach, was das für die bedeutet. Also wirklich kann ich nur der Analyse von Christian Streich folgen und mit seinen Worten sagen, alle Hüte gezogen.
Beim ersten FC Köln wurde auch gefeiert, habe ich ein bisschen gestaunt nach der Heimniederlage. Sie sind in Europa definitiv dabei, wissen noch nicht ganz genau, in welcher, ob es die neue European Conference League ist oder die Europa League. Auch da eine Form von Begeisterung, die einen nach einer Niederlage doch ein bisschen überrascht hat. Aber das ist Köln.
Das ist, ja, so, also bitte, das ist Köln und das sollte man ihnen auch lassen. Lassen Sie mich ein kleines Wort in Richtung Platzsturm sagen. Da habe ich meine Bedenken. Das scheint jetzt im Moment so, weiß ich nicht, das ist das Mindeste, was es dann geben muss, dass die Tore aufgehen. Und auf Schalke gab es auch Verletzte. Ne? Das ist nicht okay, seid mir nicht böse. Auch in Frankfurt, es ist schön und die Emotionen schwappen über, auch in Frankfurt. Aber wenn das Schule macht und das überall jetzt so ist, geht das irgendwann mal auch schief. Das ist nicht die Idee. Feiern, aber alle auf ihrem Platz. Ich bin da kein großer Fan von. Aber Köln, Glückwunsch, genauso eine überragende Saison gespielt. Da können sich manch anderer eine Scheibe abschneiden.
Ja, die Bayern und die Balearen. Irgendwie hat man das Gefühl, da führt jemand Regie. Wir haben lange diskutiert in der vergangenen Woche über den 2,5-Tagestrip nach Ibiza der Mannschaft nach der Niederlage in Mainz. Und dann erreichte uns die Nachricht, dass jetzt Hasan Salihamidžić unterwegs war auf Mallorca. Er hat sich dort getroffen mit zwei Beratern, war dann hinterher aber auch noch in einem Club bis etwa morgens um 2 Uhr. Auf Bildnachfrage hat Salihamidžić erklärt, der Aufenthalt hatte ausschließlich berufliche Gründe. Unter anderem traf er dort die Berater von Leimer, Gnabry und Sané. Ja, die Bayern und die Balearen, wieder so ein Kurztrip, über den man natürlich trotzdem diskutiert, weil es eben nicht nur Bilder gibt von Salihamidžić mit Beratern, sondern auch feiernd im Club. Herr Reif, wie ist Ihre Reaktion darauf? Sagen Sie, alles in Ordnung oder wieder so ein Fall von etwas fehlendem Fingerspitzengefühl nach der Diskussion um die Ibiza-Reise der Mannschaft?
Ich bin zu alt, um mich mit der Freizeitgestaltung von erwachsenen Menschen, anderen Menschen zu beschäftigen. Da bin ich mit mir selber gut ausgelastet. Wenn die Mannschaft in Mainz so verliert und so spielt, wie sie gespielt hat und dann dahin fliegt und das selbstverständlich nicht geheim bleibt, dann müssen Sie wissen, welche Reaktionen das hat. Und die sind gut nachvollziehbar. Hasan Salihamidžić trifft sich mit Beratern und abends geht er in den Club. Warum soll er das nicht machen? Punkt. Nicht ganz in Klammern allerdings. Und dann spielen sie nach dem Mainzer Spiel gegen Stuttgart, so wie sie gespielt haben. Ich rechne mal kurz hoch. Aus 2 Spielen 1 Punkt geholt. Wenn sie das die ganze Saison gemacht hätten, ich glaube nicht, dass sie Meister geworden wären. Also glaube ich wenigstens nicht. So, also spielen sie hinten das Ding so runter, wie es nicht besonders gut aussieht. Auch wenn niemand auf die Balearen fliegt. Das kann man auch anders zu Ende spielen, so eine Saison. Punkt. Und dann allerdings wird das zum Thema. Ich sag mir, Leute, ihr seid alt genug, ihr müsst wissen, müsst ihr halt den Gegenwind aushalten. Es gibt andere Menschen, die sind da sehr viel kritischer. Und Hasan Salihamidžić, ich bin auch kein Fan von diesen Videos, die da so jeder drehen kann mit seinem Handy und dann. Aber dass es so ist in diesen Zeiten, das weiß Salihamidžić. Dann gehst du abends in den Club. Du musst doch damit rechnen, irgendjemand sieht dich. Du bist auch keiner, den man nicht erkennt. Am nächsten Tag reden viele drüber. Ja, klar, mit Beratern getroffen, aber dann in den Club gegangen. Aber wie war nochmal das Spiel? Er kann ja nichts dafür, dass die Mannschaft so gespielt hat. Oder doch? Weiß ich nicht. Also, es hat, natürlich hat es ein Geschmäckle. So, am Ende. Mir ist es irgendwann wurscht, weil ich sage, Leute, das, ihr müsst wissen, ihr seid der FC Bayern, ihr verkörpert auch bestimmte Dinge, ihr habt auch ein bestimmtes Selbstverständnis. Ob ihr da nicht unter der selber so hochgehaltenen Latte durchspringt gerade? Fragezeichen.
Versuchen wir noch ein Ausrufezeichen dahinter zu stellen. Diese Saison des FC Bayern, Herr Reif, es war ja sportlich eine wirklich sehr, sehr starke Hinrunde, die nur in Anführungszeichen dieses 0-5 in Gladbach im DFB-Pokal hatte, was da total aus der Reihe tanzte. Sonst war es eine perfekte Champions-League-Vorrunde, eine sehr, sehr souveräne, angriffslustige Leistung in der ersten Liga. Aber irgendwo ist in meiner Wahrnehmung so die Ernsthaftigkeit für manche Themen sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz abhanden gekommen. Und es klingt ja fast schon absurd, wenn wir jetzt zum zweiten Mal innerhalb einer Woche darüber sprechen, dass Teile des FC Bayern, mal die Mannschaft, mal der Sportvorstand, auf den Balearen unterwegs sind. Das fühlt sich gerade alles so ein bisschen unrund an.
Ja, und ich würde ja, nochmal, ich wiederhole mich da, muss ich aber, ich würde am liebsten sagen, lassen Sie mich in Ruhe, ist mir wurscht, wo Hasan Salihamidžić seine Gespräche führt. Warum soll er sie nicht auf Mallorca führen, wenn die Berater sagen, du kommst bitte da reingeflogen, wir haben da was zu reden. Aber alles andere musst du wissen, jeder von uns muss wissen, wie kommt das an? Und das ist, er ist ja noch eine öffentlichere Figur. Aber nochmal, ich will nicht auf Hasan Salihamidžić rumhacken. Und die Mannschaft selber auch. Der Nagelsmann fühlt sich gestern bemüßigt, dann zu sagen, ja, die haben doch auch nicht Komasaufen gemacht. Das unterstelle ich doch gar nicht. Nur wenn du so in Mainz gespielt hast, wirkt das nach außen nicht besonders angenehm. Und es wirkt nicht so, als nehme der FC Bayern den Rest der Welt noch ernst. Das kann aber auch daran liegen, und jetzt schlage ich den Bogen zurück zu der Feier vorhin mit Van Gaal vor 10 Jahren, glaube ich, oder fast vor 100 Jahren, da auf dem Balkon in München. Damals, weiß ich nicht, waren das andere Zeiten möglicherweise. Möglicherweise ist 10-mal Meister werden am Stück, führt das dazu, dass man sagt, so, jetzt sind wir Meister, was sollen wir denn noch? Champions League sind wir nicht mehr dabei. Wir haben aber auch keine Lust, uns das anzugucken, wie uns die anderen zeigen, wie Champions League gespielt wird gerade. Pokal haben wir auch nichts mehr mit zu tun. Weißt was, komm, wir mieten uns einen Privatflieger. Na, weil wir es können, und dann fliegen wir hin. Aber die müssen damit leben. Und ich möchte auch nicht mit Ihnen das diskutieren. Ja, dazu habe ich genauso wenig Lust. Sie müssen damit leben, dass wir hier, ihr, dass die Öffentlichkeit sagt, sag mal, findet ihr, dass das gut aussieht? Nein, ihr begeht kein Verbrechen, ihr macht euch nicht ihr werdet nicht straffällig, gar nicht, alles in Ordnung. Nur findet ihr, dass das Bayern-like ist? Ist das wirklich ein Weltverein? Macht man das so? Ich finde, nee, aber Sie werden das damit leben können, hoffe ich. Und vielleicht denken Sie doch einen Moment drüber nach. Auch Hasan Salihamidžić. Du weißt, die sind Menschen mit Handys da, gehst hinterher in den Club, sie werden dir erzählen, wie habt ihr gerade gespielt gegen Mainz? Macht Spaß, oder? So ein schöner Abend. So. Oder wie habt ihr gespielt gegen Stuttgart? I don't know.
Glauben Sie, dass es für Hasan Salihamidžić grundsätzlich schon auch in diesem Transfersommer darum geht, seine Vertragsverlängerung unter Dach und Fach zu bringen? Ist jetzt fast eine rhetorische Frage, weil natürlich geht's darum. Der Vertrag läuft ja aus im Sommer 23. Hilft da das Bild, was die Mannschaft gerade abgibt, wo auch beim FC Bayern durchaus hier und da die Information gestreut wird? Also so Ibiza, das ist schon Verantwortlichkeit des Sportvorstandes, wenn man da über Zuständigkeiten spricht.
Ja, der Sportvorstand ist der oberste Leader des sportlichen Bereichs. Und das ist nun mal mit Nagelsmann zusammen ist das nun mal die Mannschaft. Und was die tut und was man da selber tut, daran wird es nicht scheitern, sondern die Vertragsverlängerung Salihamidžić. Aber auch er muss sich Fragen gefallen lassen. Seine Transfers, ja, aber auch einige, nein. Gestern, wenn du zugeguckt hast, das eine oder andere, da spielten ja die, zum Teil die er auch geholt hat, und die wieder mal. Und nein, Ende der Saison muss man einen Strich drunter machen, muss man sagen, der eine oder andere, den er geholt hat, ist nicht bayernfähig. Und damit hat es sich. Irgendwann ist es dann mal gut, hatten genug Möglichkeiten. Also darüber wird man auch reden müssen. Natürlich müssen sie auch über die Bücher, und sie machen einen Umbruch schon. Und die Frage ist, wie groß wird er? Müller und Neuer, das wird man halten, aber dann Position wie Lewandowski, das Thema ist ja dann doch eins geworden. Das ist ja nicht nur, oh, da haben wir noch im Kader, glaube ich, wen haben wir da noch? Der Lewandowski heißt der, glaube ich, mit dem müssen wir uns ja auch irgendwie beschäftigen. Lewandowski, ja oder nein, bedingt einen, das ist Umsturz fast, was da passieren könnte. Und dann musst du Qualität nachliefern. An solchen Dingen wird Hasan Salihamidžić gemessen werden. Nochmal so eine Pokalsaison und so eine Champions League-Saison am Ende gegen Villarreal, Viertelfinale. Nee, das ist nicht Bayern-like.
Herr Reif, täuscht der Eindruck oder ist der Abstand des FC Bayern zu den aktuellen Top 3, die aus meiner Sicht ganz klar Man City, Liverpool und Real Madrid sind, täuscht es? Oder ist es so, dass der Abstand zu diesen dreien so groß ist wie lange nicht mehr in den letzten Jahren?
Wenn wir die Rückrunde nehmen, ja. In der Hinrunde dachte ich auch, pass auf, da spielen sie noch ein bisschen mit angezogener Handbremse und die alten Sprüche. Und im April, wenn man das Silber schon sieht, dann werden wir hier die richtigen Bayern sehen. Nee, wir haben sie nicht gesehen. Da haben sie etwas verloren. Wir haben das nicht im Repertoire gehabt, was sie sonst immer hatten. Dass sie dann nochmal richtig seriös durchziehen. Nochmal, kann aber auch daran liegen, viele sind da, die schon länger und öfter Meister geworden sind. Irgendwann passiert das offensichtlich auch in München, wie in anderen Clubs, fragen sie in der Welt rum, wenn es eine gewisse Saturiertheit, so ein bisschen Fettleber, so die Dinge werden schon. Ja, spielen wir halt ein bisschen Bundesliga, dass wir Meister werden, ist eh klar, lass uns mal gucken. Ich denke auch Julian Nagelsmann muss sich das fragen lassen. Habe ich sie fokussiert gehabt am Ende, als es darum ging? Habe ich das richtig hingekriegt? Offenbar nicht. Aber auch er musste lernen, denke ich mal. Die erste Saison mit einem solchen Kader, mit so einer klaren Meisterschaft dann schon und die anderen Ziele, kriegt man das so parallel alles auf die Kette, hat nicht funktioniert. Also insofern, ich denke, bei den Bayern, ja, die Meisterschaft ist drin, das ist aber auch das Minimum, aber es gibt genug Dinge, die zu bereden sein werden jetzt in den nächsten Wochen.
Sie haben angesprochen, Herr Reif, ein Punkt aus den letzten beiden Spielen. Genauso gilt es festzuhalten, 5 Gegentore gegen Mainz und Stuttgart, die Innenverteidigerkandidaten für die kommenden Saison. Hernandez, Pavard, Nianzou, Upamecano. 4 Franzosen. Eine Nation, die für viele gerade das Maß der Dinge ist. Aber trotzdem die Frage, lässt sich daraus eine Innenverteidigung bauen, die wirklich Champions-League-Sieger werden kann?
Von den Möglichkeiten ja, aber irgendwann müsste man auch mal ein Gesicht da sehen. Also wie soll es denn jetzt wirklich werden? Hernandez spielt dann mal wieder links und dann, ja, aber jetzt ist Davis zurück, dann spielt Hernandez. Nein, im Moment spielt er gerade wieder nicht. Pavard will innen spielen, muss aber rechts spielen, weil ihm rechts auch keiner da ist. Wie man hört, kümmert man sich um die Außenposition, also rechts, sodass Pavard zur Verfügung steht. Upamecano, auch da wieder, wenn er seine Zweikämpfe so führt, wie er es kann und die Bälle so spielt nach vorne, wie er es kann, ist er einer auf allerhöchstem Niveau. Wenn er es nicht tut, kriegt man so das Zittern, wenn man ihm zuguckt. Nianzou, offenbar ein wunderbares Talent. Der FC Bayern ist kein Ausbildungsklub. Sie kriegen es mit ihm so nicht hin. Der Junge muss noch so viel lernen. Das werden sich die Bayern nicht leisten können. So. Deswegen Süle weg. Auch das eine Entscheidung, die sie getroffen haben gemeinsam. Sonst hätten sie ja richtig die Zügel anziehen können in der Richtung. Ob das die richtige Entscheidung war, das gucken wir uns in der neuen Saison an. Von den Namen her müsste es reichen und auch Champions League fähig sein. Aber dazu müssten sie es irgendwann mal auch auf den Platz kriegen.
Da ist dann also auch der Trainer gefordert. Trotzdem zum Abschluss des Bayern-Blocks nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch nach München. 10 Meisterschaften in Serie, einmalig absolut in Europas Top-Ligen. Und ehrlich gesagt muss man das auch der Konkurrenz ankreiden, dass sie es zulässt, dass die Bayern gegen Ende der Saison so austrudeln können. Denn das ist ja letztendlich auch die Schwäche der anderen. Und jemand anderem Stärke vorzuwerfen, das wäre wirklich vermessen. Aber trotzdem freuen wir uns, liebe Fußballfans, dass es noch Ligen gibt, in denen man in dieser Phase noch darüber diskutiert, wer Meister wird. Und zwar ist das so natürlich in der Premier League. Obwohl da jetzt am Wochenende das passiert ist, wo wir alle immer dachten, wer zuckt denn als erstes Mal? Liverpool tatsächlich nur 1:1 gegen Tottenham, während Man City parallel 5:0 gegen Newcastle gewann. Die Tabelle ist bei der Premier League ein ganz, ganz wichtiges Tool, um sich kurz den Überblick zu verschaffen, wie es dort jetzt aussieht. Also, Manchester City ist Erster mit 3 Punkten Vorsprung unter Reif nicht zu unterschätzen. Jetzt auch dem um 4 Treffer besseren Torverhältnis. Das heißt, es sieht da gerade richtig gut aus für Man City. Und wir hören direkt mal rein, was deren Trainer Pep Guardiola, so er denn nicht Trainer auf Schalke wird, zu sagen hat, wie es jetzt weitergeht in der Premier League. Pep Guardiola.
Nachdem Liverpool unentschieden gespielt hat und wir gewonnen haben, wird unser Spiel am Mittwoch bei den Wolverhampton Wanderers nun ein Finale, ein absolutes Endspiel. Wenn wir das gewinnen, dann können wir vielleicht am letzten Spieltag zu Hause vor unseren Fans die Titelverteidigung feiern. Deswegen wird die Partie am Mittwoch so wichtig für uns und wir werden alles tun, um zu gewinnen.
Ja, Pep Guardiola heizt die Stimmung schon mal an. Am Dienstag Liverpool bei Aston Villa, am Mittwoch Man City in Wolverhampton. Herr Reif, war's das in England?
Ich glaube ja. Ich glaube, auch da nach dem Ausscheiden in der Champions League dachte ich mal gucken, wie City das jetzt, wie sie das wieder zusammenkitten, wie sie diesen Schmerz verarbeiten. Und dann machen sie mit Newcastle, und die hatten gerade einen richtig guten Lauf, machen sie ein 5:0. Das zeigt, was in dieser Mannschaft drin ist, dass sie alle begriffen haben, pass auf, jetzt haben wir dieses eine, das müssen wir allerdings bis zu Ende durchziehen. Und bei Liverpool andersrum, du hast ein Finale gegen Real Madrid vorm Kopf. Nach einer so langen Saison, dann kann man gegen ein sich einmauerndes Tottenham Hotspur, kann man dann auch mal nur unentschieden spielen. Sie haben es ja noch nicht mal verloren, unentschieden gespielt, aber das in der Phase jetzt ist jeder Zentimeter, war klar, wird entscheiden. Ich glaube, das war's.
Jürgen Klopp hat nach dem Unentschieden jetzt gegen Tottenham ja sich so ein bisschen beschwert darüber, wie frustriert, traurig, enttäuscht die Stimmung auch gerade im Presseraum war. Wir hören uns das nochmal an, was er hinterher gesagt hat.
Zuallererst sollten wir aufhören, so zu tun, als wären wir auf einer Beerdigung. Das habe ich zwar nicht zu den Jungs gesagt, aber die Stimmung hier ist ein bisschen so. Wir reden immer noch über Fußball und solche Dinge können passieren. Und in meinem Leben sind viel, viel schlimmere Dinge passiert und ich bin immer noch hier. Es ist ein wichtiger Punkt, denn es ist ein Punkt mehr als vor dem Spiel. So ist das nun mal.
Herr Reif, redet sich Klopp da die Lage ein bisschen schön?
Naja, er kann ja nicht sagen, so, das war's, wir geben auf. Das ist nicht Klopp. Er hat dann auch noch ein bisschen sich aufgeregt über die Defensivtaktik von Conte mit Tottenham. Und ja, da ging so ein bisschen alles so ein bisschen durcheinander. Aber er wird nicht aufgeben. Und Wolverhampton, ja, wenn City ist zwei Klassen besser als Wolverhampton in allem. Aber du fährst dahin, für Wolverhampton ist das der Abend ihrer Abende. Mehr haben die nicht zu holen in so einer Saison, als City vielleicht den Spaß zu verderben. Also auch die müssen erst ihr Ding machen. Aber ich glaube, Klopp ist ja nicht doof. Der weiß ja genau, das war jetzt genau wer zog zuerst? Wir haben gezuckt. Nur er hat noch zwei Spiele, die er gewinnen muss, wenn er möchte, wenn es geht. Dann ist er FA-Cup-Sieger in England. Das bedeutet was. Und dann hast du noch so ein kleines Spiel gegen Real Madrid. Da kannst du allen sagen, ja, die Meisterschaft, herzlichen Glückwunsch, Pep Guardiola, aber guck mal, was wir haben.
Das wäre sicherlich mehr als ein Trostpflaster. Ach, was sage ich da? Mehr als ein Trostpflaster. Das wäre natürlich gigantisch, wenn der Henkelpott eine Stunde entfernt von Manchester dann an der Anfield Road präsentiert wird. Wir gucken aufs Restprogramm abschließend nochmal, denn noch ist ja die Entscheidung nicht gefallen. In der Premier League ist ja noch was möglich. Die beiden sind ja noch ein bisschen unterwegs. Liverpool und Man City. Hier sehen wir Man City. Also Wolverhampton auswärts, West Ham United auswärts und dann abschließend zu Hause gegen Aston Villa. Soweit also das Programm von Manchester City. Noch zweimal auswärts und Liverpool jetzt also bei Aston Villa, dann in Southampton, auch spannend. Und am Ende nochmal Wolverhampton, die sind noch ganz gut dabei jetzt hier in dem Ding. Wir müssen abschließend noch sprechen, Herr Reif, in England über Manchester United. Da brauche ich gleich wieder Ihre Unterstützung. Es gab ein 0:4 bei
Brighton and Hove Albion. Herrlich.
Ein Vereinsname wie ein Gedicht. 0:4, Man United dort untergegangen. 3 Gegentore in 11 Minuten. Wir hören einmal ganz schnell rein, was ein konsternierter Ralf Rangnick hinterher gesagt hat.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bei unseren Fans entschuldigen, die den ganzen Weg von Manchester nach Brighton auf sich genommen haben. Wir waren vom Anfang bis zum Ende nicht gut genug. Das war heute eine demütigende Niederlage, vor allem für ein Team wie Manchester United. Ich glaube, das war die zweithöchste Niederlage in meiner Karriere als Trainer in den vergangenen 35 Jahren. Nicht nur, dass wir 4:0 verloren haben, auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ist inakzeptabel. Es ist schwer, damit umzugehen.
Also ein Ralf Rangnick am Ende enttäuscht. Champions League verpasst. Er hat einen besseren Punkteschnitt mit 1,66 immerhin als sein Vorgänger Solskjaer mit 1,38. Aber auch das hat nicht gereicht, Herr Reif. Was war Man Uniteds Problem in dieser Saison? Die Trainer oder Ronaldo?
Oh, aber jetzt verlängern wir die Sendung bis um 11. Alles dort passt nicht zusammen. Ein Kader, der X jetzt, der Rangnick kommt und soll dann die Scherben zusammenkehren. Es gibt genügend Leute, die ihm das von Anfang an dort nicht zugetraut haben, weil die gesagt haben, wer ist das? Was will der bei uns? Dann hast du einen Ronaldo, auf den alles zugeschnitten sein sollte. Der hat ja auch ein paar Tore gemacht, aber er war Lösung und Problem gleichzeitig. Manchester United ist eine Witznummer im Vergleich zu dem, wie ich sie noch erlebt habe unter Sir Alex Ferguson. Sie werden dort bei Null anfangen müssen. Erik ten Hag kommt, der Ajax-Trainer. Herzlichen Glückwunsch, was der vor der Nase hat. Allerdings wird es ein paar Millionchen geben, mit denen er da losziehen kann. Aber Manchester United war mal das Maß der Dinge in England. Im Moment sind sie die amtierende Witznummer. Also jeder darf sich lustig machen. Cristiano Ronaldo darf sich auch fragen, ob war es das wirklich wert? War das die Idee, so die Karriere auslaufen zu lassen und sich bei Brighton and Hove Albion mit 4:0 vermöbeln zu lassen? Nein. Das ist ein Romantiker und so ein bisschen, der länger die beobachtet, tut das fast weh.
Das kann ich gut verstehen, Herr Reif. Wir gucken am Ende jetzt noch mal zu Italien. Da kommen die Romantiker gerade auch. Wir gucken nach Italien, Entschuldigung. Da kommen die Romantiker auch auf ihre Kosten beim Meisterkampf zwischen Inter und AC Milan. Und wir schauen uns jetzt Tore an vom 4:2 von Inter gegen Empoli. Da begann es zunächst ungewöhnlich für Inter 0:2 Rückstand. Nämlich Pinamonti trifft zunächst für den Außenseiter. Und dann ist es kurz darauf auch noch Aslani, der das 2:0 erzielt für Empoli. Dann kommt allerdings Romagnoli, halbes Eigentor, aber wird ihm gut geschrieben, 1:2. Und in der ersten Halbzeit noch Martinez mit dem 2:2 Ausgleich. Da kann man auch sagen, hübsch direkt abgenommen und dann in der zweiten Halbzeit nochmal Martinez. In Sachen Schusstechnik kann man da sagen, jawohl. Und letztendlich Sanchez tatsächlich mit dem 4:2 für Inter. Das heißt, also Inter hat zunächst vorgelegt. AC ist ja mit 2 Punkten vorne. Dann war AC Mailand dran bei Hellas Verona, dem alten Brigel Meisterclub. Ältere Zuschauer erinnern sich. Und auch dort zunächst Rückstand. Faraoni trifft zur Führung, aber dann ist es der Spitzenreiter. Zweimal ist es Tonali, der aus einem 0:1 ein 2:1 macht und schließlich Florenzi mit dem 3:1 Siegtreffer an der Stelle für AC Milan. Und das bedeutet, wenn wir uns die Tabelle am Ende noch mal zu Gemüte führen, dass sich natürlich nichts verändert hat. Wenn der Erste und der Zweite gewinnen, sollte sich an den Abständen nichts getan haben. Und siehe da, ein Wunder. AC Milan weiter Erster mit 80 Punkten, Inter Zweiter mit 78 Punkten. Zwei Spiele haben wir noch, Herr Reif. Wie geht's aus?
Ich hätte vor ein paar Wochen gesagt, Inter wird's durchziehen, Titelverteidigung, aber Milan ist stabil und Ibrahimovic drückt jetzt mehr von der Tribüne aus die Daumen. Das ist spannend und wieder, ich war früher ein großer als Kind, ich war schon Mailänder Fußball, oh, und dann waren die jahrzehntelang zuletzt weg vom Fenster. Juventus und Neapel und Bergamo. Jetzt machen sie die Meisterschaft unter sich aus und so im Gleichschritt. Das ist Meisterkampf in einer Stadt auch noch. Also man möchte Mailänder sein in diesen Tagen.
Absolut, das ist Meisterkampf-Alarm, wie wir uns ihn wünschen. Herr Reif, am Ende noch bitte um eine kurze Antwort. Sebastian Kehl, der neue Manager beim BVB ab Sommer, hat mit einer Antwort ja Fragen aufgeworfen. Ist Rose in der kommenden Saison noch Trainer? Davon gehe ich heute aus, sagte er. Nur ein Versprecher oder steckt da mehr dahinter?
Ja, ein Versprecher, Dinge offenbar gesagt, die auch im Kopf rumgeistern. Und dann, oh, puh, das kann man auch so verstehen. Ich denke, das soll man auch so verstehen oder darf man auch so verstehen, so, ohne dass er es gewollt hat. Ich glaube nicht, dass er uns auf eine Fährte locken wollte, aber
alles klar, Herr Reif.
Er hat etwas gesagt und das
heute
steht da.
Wir müssen leider zum Ende kommen. Das war's von Reif ist live. Freitag um 8 Uhr sind wir wieder da. Bis dahin, alles Gute.